Feierabend. Müssen wir immer erreichbar sein? HR3 Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen forderte in dieser Woche, dass fest geregelt sein sollte, inwiefern Arbeitnehmer auch in ihrer Freizeit erreichbar und vor allem einsetzbar sein sollten. Denn diese ständige Erreichbarkeit tut uns Menschen nachweisbar nicht gut. Eine, die das selbst erlebt hat, mit ihr bin ich jetzt im Gespräch, ist Jette Keppler. Sie lebt in Frankfurt. Früher hat sie bei einem schwedischen Möbelhaus gearbeitet, war dort sehr erfolgreich und irgendwann konnte sie einfach nicht mehr weiterarbeiten und musste den Job aufgeben. Wann dieser Punkt war, dass sie nicht mehr kann, das erzählt sie mir jetzt vielleicht gleich selbst. Guten Morgen, Jette Keppler.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, vielleicht können Sie uns ganz kurz Ihre Situation erzählen, wie das war, als Sie gearbeitet haben.
Als ich gearbeitet habe, habe ich in einem Großraumbüro gearbeitet mit vielen netten Menschen, die viel telefoniert haben. Es war ein bisschen dunkel und ich hatte verschiedene Tätigkeiten. Ich war Personalmarketing-Spezialistin, Antidiskriminierungstrainerin und Diversity-Expertin.
Also Sie hatten praktisch drei Aufgabenbereiche in Ihrem Unternehmen. Können Sie sagen, wie viele Stunden Sie so in der Woche dann doch gearbeitet haben?
Also die reine Arbeitszeit war nicht übermäßig. Ich denke, das lag so bei 40 bis 50 Stunden. Allerdings kam dann noch relativ viel Reisetätigkeit dazu. Hm.
Irgendwann gab es einen Punkt, an dem Sie gemerkt haben, ich kann nicht mehr, so kann das nicht weitergehen. Wann war dieser Punkt bei Ihnen, Frau Keppler?
Also es war so, dass ich schon gemerkt habe, dass ich immer erschöpfter war und die Erholungsphasen am Wochenende und im Urlaub nicht ausgereicht haben. Und das war vor ziemlich genau 2 Jahren. Und es war tatsächlich auch kein schleichender Prozess, sondern es war eines Tages hat mein Körper mir den Dienst verweigert.
Hätten Sie in dieser Situation oder anders gefragt, haben Sie in dieser Situation mit Ihrem Chef gesprochen, gesagt, ich brauche vielleicht mal eine etwas längere Auszeit, das Wochenende alleine, das reicht mir nicht mehr? Gab es diese Option?
Nee, die gab es nicht. Es war ja tatsächlich so, dass ich einfach umgekippt bin. Danach habe ich dann nochmal versucht zu arbeiten und habe mir dann tatsächlich auch ein Gespräch gewünscht oder die Möglichkeit gewünscht, da jetzt eine individuelle Lösung für mich zu finden. Das hätte relativ schnell passieren müssen und ist leider aber nicht passiert.
Woran liegt das denn? Haben Sie das auch offen formuliert? Haben Sie auch sagen können, ich kann jetzt nicht mehr? Oder kam von der Gegenseite, also von der Seite Ihres Chefs, überhaupt gar kein Verständnis?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn das Gegenüber, egal in welcher Situation, selbst am Limit ist, dann kann da einfach kein Gespräch zustande kommen.
Wie waren denn dann Ihre nächsten Schritte?
Die nächsten Schritte waren so, dass ich mich ausgeruht habe und ganz schnell Hilfe geholt habe, also eine Krisenintervention bei einer Therapeutin gemacht habe, zum praktischen Arzt gegangen bin, um mich krankschreiben zu lassen, beziehungsweise das war auch eine ziemliche Odyssee, dann erst den richtigen zu finden, der auch genügend Verständnis oder Mitgefühl hat. Als nächstes habe ich mich relativ schnell um einen Klinikplatz gekümmert in einer psychosomatischen Klinik.
Und was würden Sie sagen, wie geht's Ihnen heute? Denn zu unserem Alltag gehören ja weiterhin Handys, Laptops, all das, was Sie ja wahrscheinlich auch weiterhin nutzen. Wie geht's Ihnen heute? Sind Sie wieder in Ihren alten Beruf eingestiegen?
Nee, ich bin nicht mehr in meinen alten Beruf eingestiegen. Ich habe die Krise genutzt, um einen Neuanfang zu starten. Und lebe jetzt einfach ein bewussteres Leben. Also ich nutze immer noch ein Handy, aber ich habe jetzt gelernt, in den letzten Monaten einfach auf meine individuellen körperlichen Bedürfnisse zu hören. Bin ich jetzt müde? Tut mir was weh im Moment? Bin ich gerade traurig? Ärgere ich mich über irgendwas?
Und all das haben Sie früher ignoriert?
Das habe ich relativ lange ignoriert und ich bin auch der Meinung, dass es viele Leute über lange Strecken erfolgreich machen können. Also die primären Bedürfnisse nicht zu befriedigen. Das ist ja schon oft so, dass im Job über den Hunger drüber gegangen wird, weil gerade keine Zeit ist, was zu essen oder dass viele Menschen um die Mittagszeit müde sind, aber nicht schlafen können. Wo denn auch und wie?
Nun kann ich mir vorstellen, wenn uns jemand zuhört, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist und sagt, auch ich habe manchmal das Gefühl, ich stoße wirklich an meine Grenzen. Was würden Sie jemandem raten, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist?
Also ich würde natürlich auf jeden Fall raten, nicht weiterzumachen, sondern innezuhalten und zu gucken, was passiert in mir. Ist das, was ich anstrebe, entspricht es wirklich meinem ureigensten Interesse oder habe ich mehr Werte angeeignet, die eigentlich gar nicht meine sind.
Die also auch in dem beruflichen Umfeld dann nicht zum Tragen kommen. Also es geht ja nicht darum, jetzt gar nicht mehr zu arbeiten. Sie sind ja jetzt auch wieder berufstätig in einer Tätigkeit, die jetzt nicht sitzend ist, sondern sehr viel dynamischer, sehr viel sportlicher als Yogalehrerin. Und von daher geht es ja darum, weiter erwerbstätig zu sein, wenn ich Sie da richtig verstehe, aber in einem beruflichen Umfeld, was mehr zu Ihrer Persönlichkeit passt.
Ich glaube, die Herausforderung ist, sich selbst zu kennen, kennenzulernen und zu gucken, was liegt mir eigentlich und will ich jetzt lieber im Moment ein neues, größeres Auto oder will ich einfach nur frei sein und selbstbestimmt arbeiten?
Frau Keppler, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
Danke.
Nie mehr Feierabend, müssen wir eigentlich immer erreichbar sein und wir kümmern uns jetzt genauer um dieses kleine Wörtchen müssen. Das ist ja ganz wichtig als Arbeitnehmer und zwar machen wir das mit dem Arbeitsrechtler Alexander Klusniak aus Frankfurt. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, Herr Klusniak, müssen wir also rein rechtlich am Wochenende Mails beantworten und das Diensthandy eingeschaltet lassen?
Das kommt immer darauf an, was Sie mit Ihrem Arbeitgeber vereinbart haben, was der Arbeitsvertrag sagt und was eventuelle Tarifverträge dazu sagen.
Nehmen wir an, ich habe gar nicht so ganz genau vereinbart und checke aber vielleicht am Sonntagabend nochmal, bevor ich am Montag wieder an meinem Arbeitsplatz erscheine, meine Mails. Fällt das unter Überstunden?
Das fällt eigentlich nicht unter Überstunden, weil das machen Sie ja freiwillig. Das ist nichts, was Ihr Arbeitgeber Ihnen abverlangt. Aber wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen sagt, beispielsweise, es kommt am Sonntagabend ein wichtiges Mail, schau dir das an, bevor du am Montag in die Firma kommst, dann könnte das unter Umständen eine vergütungs- oder ausgleichspflichtige Überstunde sein.
Gibt es denn eine einheitliche rechtliche Regelung in puncto Überstunden?
Für Arbeitnehmer, insbesondere tarifliche Arbeitnehmer, ja, nicht jedoch für leitende Angestellte. Für die normalen Arbeitnehmer ist das geregelt im Arbeitszeitgesetz, das bestimmt, dass die tägliche Arbeitszeit 8 Stunden nicht überschreiten soll und 10 Stunden nicht überschreiten darf. Aber gerechnet auf 6 Monate, in deren Durchschnitt diese Arbeitszeiten nicht überschritten werden dürfen.
Jetzt steht ja der Urlaub an, ja. Viele von uns sind vielleicht schon bereit und packen die Koffer. Der Chef meldet sich vielleicht mal zwischendurch. Muss ich im Urlaub erreichbar sein für meinen Arbeitgeber?
Grundsätzlich nein. Urlaub ist keine Arbeitszeit und während des Urlaubs müssen Sie auch keine Überstunden leisten und keine Mehrarbeit leisten.
Wenn der Jurist grundsätzlich sagt, kommt doch noch was hinterher, oder?
Auch da hängt es ganz stark davon ab. Zum einen, was Sie im Arbeitsvertrag vereinbart haben, zum anderen, welche Arbeit, welche Tätigkeit Sie tatsächlich ausüben. Wenn Sie vielen Kunden Kontakt haben und Wissen haben, dass nur Sie haben, dass Sie an keine Urlaubsvertretung übergeben haben, dann kann es unter Umständen aus Ihrer Treuepflicht gegenüber Ihrem Arbeitgeber resultieren, dass Sie auch im Urlaub nicht immer, nicht ständig, 24 Stunden, aber doch zu festen, nach Möglichkeit vereinbarten Zeiten mal im Büro anrufen und hören, ob alles in Ordnung ist oder aber vielleicht sogar auch Mails checken.
Aber es ist vielleicht auch eine etwas schwierige Situation. Ich will das mal eine juristische Gratwanderung nennen, denn auf
nur
der
zu.
Einen Seite ist es ja eine angespannte Situation, was den Arbeitsmarkt angeht. Das kann ja auch sein, dass das der Chef ein bisschen ausnutzt und sagt, ach, hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde, das läppert sich dann alles. Müsste ich das dann aufschreiben und dann als Überstunden einreichen?
Es lohnt sich immer, das aufzuschreiben und auch genau zu notieren, was man in dieser eigentlich Nicht-Arbeitszeit an Arbeit erledigt hat. Denn unter Umständen stellt das Ganze Überstunden dar, wieder berechnet nach dem Arbeitszeitgesetz. Nicht für leitende Angestellte und für Mitarbeiter mit Leistungsfunktionen, bei denen wird das eigentlich vorausgesetzt. Die werden dafür auch meistens besser bezahlt.
Das ist dann praktisch schon mit drin.
Das wird auch mehr und mehr für tarifliche, ganz normale, durchschnittliche Arbeitnehmer mit in die Arbeitsverträge reingeschrieben, dass Überstunden abgegolten sind. Und an diese vertragliche Vereinbarung ist man dann auch wirklich gebunden.
Da heißt es eben ganz genau, das Kleingedruckte zu lesen oder eben einen Juristen nochmal zu fragen. Wenn genau das unterschrieben wird, dann ist es eigentlich ja Tür und Tor stehen offen für den Arbeitgeber, ja, das dann auszunutzen.
Genau so ist es. Dann kann der Arbeitgeber Ihnen auch aufgeben, während des Urlaubs entweder die Urlaubsvertretung zu unterweisen, dann müssen Sie halt eben aufpassen, dass Sie der Urlaubsvertretung alles mitteilen und wirklich Ihre Tätigkeit weiter ausgeübt werden kann. Wenn Sie Wissen alleine mit in den Urlaub nehmen, dann müssen Sie unter Umständen, vor allem in Notfällen, dem Arbeitgeber auch zur Verfügung stehen.
Wie wäre denn Ihr Rat? Kann ich bei der Vertragsunterschrift in irgendeiner Form etwas vorbeugen? Zum Beispiel, was die Überstundenregelung angeht, wenn ich mir da etwas ganz Bestimmtes formulieren hineinschreiben lasse?
Sie können auf jeden Fall vorher mit einem Anwalt, möglichst einem Rechtsanwalt, der sich auf Arbeitsrecht spezialisiert hat, sprechen. Sie können auch zur Gewerkschaft gehen. Die kennen sich mit Arbeitsrecht auch ganz gut aus. Die Frage ist, ob der Arbeitgeber willens ist, solche Regelungen mit Ihnen zu verhandeln.
Also ich merke schon mal, es ist ein heißes Eisen, ja, so wie Sie die Augenbrauen hochziehen. Aber sprechen wir noch mal ganz kurz die Forderungen der Arbeitsministerin von der Leyen an. Ihrer Meinung nach sagt sie ja ganz klar, Arbeitgeber müssen eine Anti-Stress-Verordnung einführen und zwar mit glasklaren Regeln. Ist das realistisch?
Wenn man sich die Effizienzwünsche bei der Arbeitgeberseite ansieht und ein bisschen beobachtet, was sich in den letzten 10 bis 15 Jahren in dieser Hinsicht verändert hat, dann fürchte ich, dass der nachvollziehbare und auch sicherlich unterstützenswerte Wunsch von Frau von der Leyen ein Rufen im Wald oder ein Pfeifen im Wind bleibt. Ich glaube nicht, dass die Arbeitgeber es auch nur können. Dazu zwingt uns der Globalisierungsdruck. Wir können uns da in Deutschland leider nur schwer eine Extrawurst braten.
Stellen Sie denn fest in Ihrer Praxis, dass das immer mehr ein Thema wird?
Ja, weil viele Arbeitnehmer zu uns kommen, die massiv Überstunden angehäuft haben und uns als ihre anwaltlichen Berater fragen, was können wir nun tun? Und das ist unter Umständen schwierig, wenn der Mitarbeiter sich verpflichtet hat, Überstunden als abgegolten mit seinem Arbeitsentgelt zu betrachten, dann ist für einen Freizeitausgleich oder gar für eine Entlohnung, also einen Zuschlag zum sonstigen Arbeitsentgelt, nur sehr wenig Spielraum.
Alexander Klüsniak, Sie sind Arbeitsrechtler hier aus Frankfurt. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke sehr.
Danke Ihnen auch.
Eine Forderung von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen aus dieser Woche. Es muss gesetzlich geregelt sein, wie lange man als Arbeitnehmer noch für den Chef erreichbar sein muss und wie viel Arbeit nebenher in der Freizeit eigentlich erlaubt ist. Lösung? Vielleicht dann einfach mal das Handy ausmachen und entspannen. Viele von uns zucken da natürlich sofort zusammen, denn das Handy ist ja ein treuer Begleiter geworden. Großer Teil der Kontaktdaten, Kalender ist für viele drin. Und die Frage ist ja, kann man in Zeiten von Smartphones, wo wir da natürlich auch alle unterwegs andauernd ins Netz schauen, einfach mal das Handy tatsächlich ausmachen? Einer hat es versucht, der Journalist und Autor Christoph Koch. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo.
Ja, Sie waren 40 Tage offline. Bevor wir darüber reden, würde ich ganz gerne noch mal zur Einordnung wissen. Sie sind ja selbstständig. Wie wichtig ist Ihnen denn das Handy und Computer in Ihrem beruflichen Alltag?
Ist natürlich absolut unentbehrlich. Und was aber eigentlich natürlich auch spannend ist, dass ja sich bei diesen Sachen auch da diese Grenze zwischen Beruf und Freizeit vermischt. Also die Leute kriegen ihre beruflichen Mails auf dasselbe Handy oft wie ihre privaten oder sie gucken bei Facebook rein, sind da dann auch noch mit dem Chef befreundet. Also so diese Grenzen verschwimmen in unserem Leben, aber eben auch in der digitalen Welt, in der wir uns mehr und mehr bewegen.
Und können Sie sagen, wie viele Stunden pro Woche Sie beruflich eingespannt sind? Haben Sie dann Überblick oder vermischt das eben?
Das Vermischen, das schwankt natürlich auch. Also das ist natürlich einerseits der Fluch und der Segen der Freiberuflichkeit, dass es in manchen Wochen geht es halt richtig rund, da sind es dann halt auch mal irgendwie mehr Stunden und dann ist es wieder ein bisschen ruhiger. Aber das ist, glaube ich, natürlich auch in immer mehr Berufen so, dass man sich da ein bisschen flexibel danach richten muss und ja, eben nicht mehr so dieses klassische 9-to-5.
Aber die Arbeitsministerin macht sich da ein bisschen Sorgen und sagt, das gibt auf Dauer dann gesundheitliche Schäden für Körper, für die Seele auch, wenn man eigentlich nie mehr abschaltet. Haben Sie denn so Phasen, wo Sie sagen, so ab 20 Uhr Handy aus, jetzt habe ich einfach mal Ruhe oder gibt es das gar nicht bei Ihnen?
Nee, das gibt es natürlich schon und das ist ja auch, glaube ich, tatsächlich extrem wichtig. Ich weiß nicht, ob man das eben so tatsächlich ganz klar mit einer Uhrzeit irgendwie regeln kann oder mit Wochentagen. Ich bin manchmal auch ganz froh, dass ich mir das frei einteilen kann, dass ich sagen kann, ich kann auch mal Mittwoch Nachmittag im Café sitzen, arbeite dafür dann mal Samstagnachmittag. Aber das ist natürlich auch tatsächlich beruflich unterschiedlich. In manchen Berufen ist auch eine ganz klare Präsenz zu bestimmten Zeiten extrem wichtig. Aber ich bezweifle ein bisschen, dass man das so gesetzlich regeln kann. Also es haben die Firmen versuchen es teilweise auch. VW stellt irgendwie die Mails nicht mehr auf die mobilen Geräte zu. Nach Dienstschluss hat der Betriebsrat jetzt durchgesetzt. Da denke ich mir immer, na gut, also wenn der Chef tatsächlich so ein Tyrann ist, dann findet er auch einen anderen Weg, seine Mitarbeiter zu triezen. Also ich glaube, dass da oft eine Absprache und ein Miteinander vielleicht besser wäre, als sozusagen, wir müssen da einfach nur eine feste Regel aufstellen, dann geht's schon.
Nun haben Sie es ja versucht, wovor viele Angst haben, nämlich offline zu sein. Und zwar 40 Tage ganz genau. Daraus ist auch ein wunderbares Buch entstanden. Ich bin da mal offline, ein Selbstversuch, Leben ohne Internet und Handy. Welche Vorkehrungen haben Sie denn getroffen?
Ich habe mich, muss ich zugeben, wahrscheinlich schlecht vorbereitet und habe dann, als ich den Computer offline geschaltet habe und das Handy weggeschlossen habe, gemerkt, oh Gott, ich weiß keine einzige Telefonnummer mehr auswendig. Ich war also am Anfang wirklich so eine Mischung aus hilflos und auch tatsächlich erstmal sozial abgeschnitten, weil eben auch privat man sich immer mehr, selbst mit den Leuten, die man wirklich trifft, dann halt eben per SMS erstmal verabredet oder eine Mail schickt oder auf Facebook fragt, wer geht mit ins Kino. Also selbst das reale Leben wird ja immer mehr und mehr zumindest über die digitalen Kanäle sozusagen gesteuert.
Also 40 Tage Einsamkeit liegen hinter Ihnen?
Es hat sich dann zum Glück ein bisschen gewandelt, weil natürlich auch erstmal die Leute wieder lernen müssen, okay, den kann ich auf diesen Kanälen eben nicht mehr erreichen, da muss ich jetzt, also das Festnetztelefon hatte ich noch oder ich muss dann mal vorbeigehen und klingeln oder ich muss mich einfach mal wieder mit dem treffen. Das muss das Umfeld ja auch erstmal wieder lernen, genauso wie das Umfeld vielleicht auch lernen muss oder wie ich meinem Chef vielleicht auch beibringen muss, naja, am Sonntag möchte ich mit meiner Familie Zeit verbringen oder mit meiner Partnerin, da möchte ich nicht gestört werden. Da muss ja jeder auch so ein bisschen, glaube ich, sein Umfeld mitteilen, wie er das möchte. Jemand anders findet das vielleicht gar nicht schlimm und freut sich irgendwie, wenn noch...
Wenn er auch heute Abend kommt, während des Fußballspiels dann vom Chef angerufen wird. Gab es denn Entzugserscheinungen bei Ihnen, wenn Sie das Mittel, also das Netz, Handy, Smartphone, Computer natürlich auch als Arbeitsmittel brauchen, gab es etwas wie Entzugserscheinungen?
Was mich tatsächlich überrascht hat, also das Handy lag, wie gesagt, ausgeschaltet in der Schublade und trotzdem hatte ich die ersten Tage, ich habe das immer auf Vibrationsalarm, weil ich das Klingeln meistens so lästig finde, hatte ich in der Tasche immer das Gefühl, es vibriert, dabei war es ja gar nicht da. Also ich habe das dann Phantomvibrieren genannt und habe auch mittlerweile von vielen Leuten gehört, dass sie das auch kennen, dass die dann eben auch dieses Brummen spüren oder wenn sie halt einen Klingelton haben, dann glauben sie, ihren Klingelton zu hören, dabei klingelt das Handy gar nicht. Also da ist unser Gehirn scheinbar schon so, dass es sich da dann dran gewöhnt und das dann auch ein Stück weit vermisst, wenn es nicht kommt oder wenn es nicht da ist und sich dann einbildet, es zu hören oder zu spüren.
An welchem Punkt, ganz kurz zum Schluss noch, hat Ihnen denn diese Erreichbarkeit am meisten gefehlt?
Ich muss tatsächlich sagen, im privaten Bereich, weil ich da schon gemerkt habe, na, es ist einfach irgendwie praktisch. Also sowohl mit den engeren Freunden, mit denen man sich dann eben für echte Treffen verabredet, aber auch vielleicht mit so guten Bekannten, die ein bisschen weiter weg wohnen, wo man dann doch irgendwie über Facebook und solche Kanäle man immer ein bisschen was mitbekommt, ohne dass man jetzt dreimal die Woche telefoniert. Mhm. Und das schafft man natürlich irgendwie auch gar nicht. Also das habe ich schon gemerkt, dass das, da wird ja auch geklagt, oh Gott, die Freundschaft geht zu Ende. Aber das habe ich gar nicht so das Gefühl. Ich glaube, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn man sich eben natürlich auch immer mal wieder auch dann doch tatsächlich auch real trifft.
Hat das Experiment Sie verändert oder ist etwas aus dieser Erfahrung geblieben, was Sie heute auch noch nutzen?
Ich bin tatsächlich entspannter, was diese Erreichbarkeit angeht. Also ich sitze jetzt zum Beispiel öfter mal einen ganzen Tag in der Bibliothek, da ist dann Handyverbot und wenn man sich nicht dafür anmeldet, hat man auch keinen Internetzugang. Das ermöglicht wahnsinnig konzentriertes Arbeiten, aber man ist halt auch mal einen halben Tag oder einen Tag nicht erreichbar. Das hätte ich mich früher, glaube ich, gar nicht getraut. Jetzt habe ich es mal 40 Tage für das Buch gemacht. Da merkt man dann, na gut, ein Tag nicht erreichbar sein ist immer mal drin. Gut. Das hat mich also von daher schon ein bisschen entspannter gemacht und davon profitiere ich auf jeden Fall.
Ich glaube, bei Ihnen klingelt es gerade. Christoph Koch, also ihr, genau, Phantom vibrieren ist mein Lieblingswort heute. Also, Sie sind Buchautor, das Buch ist jedem mal empfohlen. Ich bin dann mal offline, ein Selbstversuch, Leben ohne Internet und Handy. Ganz kurz zum Schluss, wie geht das Fußballspiel heute Abend aus?
Ich sag mal, die Deutschen holen das mit 2-1 nach Hause.
Sehr gut.
Das ist so ein ganz feiger Tipp, ich weiß, aber...
Aber Fernseher machen Sie an heute Abend.
Auf jeden Fall.
Also, danke, tschüss.
Jo, ich danke.
Gruß nach Berlin.
Tschüss.
Die Politikerin Ursula von der Leyen will Arbeitnehmer vor Computerstress und Smartphone-Terror schützen. Und mein nächster Gesprächspartner, Dr. Sabine Schonert-Hirz, Ärztin und Stressmanagement-Trainerin, kennt sich genau mit diesem Thema aus. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Warum kann denn Erreichbarkeit krank machen?
Ja, weil die Menschen dauernd unterbrochen werden. Entweder durch ihre E-Mails, wo dann am Rechner dauernd der Ton kommt, sie haben eine Nachricht, oder durchs Telefon, durch BlackBerry, durchs Handy. Und aus Gedanken, die sie haben, um ihre Arbeiten zu erledigen, ihre Aufgaben zu lösen, permanent rausgerissen werden und immer wieder sehr viel Energie und Konzentration brauchen, um dort wieder einzusteigen. Und das führt auf Dauer zu so einem Gefühl von Hilflosigkeit, zu Konzentrationsstörungen, auch zu einem Anstieg natürlich von Stress.
Aber man könnte ja auch sagen, es kann vielleicht sogar ganz angenehm sein. Man hat den Laptop, damit sind wir ja mobil und können zum Beispiel an unterschiedlichen Orten in unserer Wohnung arbeiten. Ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen. Was ist denn daran so schlimm, wenn man dann mit dem Laptop an einem sonnigen Tag auf der Terrasse sitzt, ja, und ein paar Mails beantwortet?
Grundsätzlich ist da gar nichts schlimm. Also das kommt auch immer sehr auf den Einzelnen an, ob man jetzt die Freizeit braucht, um sich zu erholen oder ob man auch als Freiberufler tätig ist und dann ganz entspannt dann auch seine Arbeit von zu Hause machen kann. Es gibt ja auch viele Menschen, die in Heimarbeitsplätzen arbeiten. Grundsätzlich, also das kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, bedeutet so der Arbeitsplatz zu Hause und das Arbeiten von zu Hause natürlich auch eine hohe Disziplinanforderung, ne, dass man nicht immer alle Bereiche durcheinander bringt und dann gar nicht mehr richtig abschalten kann, sondern zwischen privaten Aufgaben, Spülmaschine, Waschmaschine und Laptop immer so hin und her düst und nicht mal mehr zur Ruhe kommt und keinen klaren Gedanken mehr fasst. Also, dass das verloren geht, was wir früher mal Muße nannten, die Seele baumeln lassen.
Wenn wir jetzt feststellen, und das sagen ja neueste Zahlen und neueste Untersuchungen, kaum noch einer hat diese ganz geregelte 5-Tage-Woche von 8 bis 16, 17 Uhr. Viele haben Schichtdienst, viele arbeiten eben auch am Wochenende. Genau. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, welche Alarmsignale sendet uns denn der Körper, indem wir sagen, jetzt geht's nicht mehr.
Ja, durch diese permanente Anforderung verlieren wir so ein bisschen die Fähigkeit, aus der Anspannung wieder in die Entspannung so hineinzuschwingen, also so eine Pendelbewegung zu machen. Und wenn wir das über eine gewisse Zeit lang machen, dann kann es dazu führen, dass die Menschen Konzentrationsstörungen bekommen, schlechte Laune. Das sagt oft das Privatleben. Ne? Du bist so gereizt, du bist so schlecht gelaunt, sieh doch erstmal zu, dass dir wieder besser geht.
Und genau das wollen wir von den Menschen, die uns dann nah sind, eigentlich gar nicht hören. Ja.
Und es sind dann, irgendwann kommt es zu Schlafstörungen, vielleicht auch zu körperlichen Symptomen. Und dann gibt es diesen Begriff des Burnout. Das ist ja so ein Risikozustand, wo Menschen zu lange zu viel Stress hatten und dann mit bestimmten Symptomen reagieren. Also Burnout ist keine Erkrankung, aber es kann zu einer Erkrankung werden, oft eben zu einer Erschöpfungsdepression, aber auch zu körperlichen Dingen. Und man kann sogar körperliche und psychische Erkrankungen gleichzeitig haben.
Ich würde ganz gerne nochmal zurückgehen auf den Punkt, wenn wir tatsächlich sagen, es ist eine hohe Belastung da. Der Chef erwartet eben auch ein Feedback vielleicht von mir über Smartphone, über den Computer, über die Bereitschaft einfach da zu sein. Und natürlich ist es bei vielen so, dass sie sagen, da bin ich unter einem hohen Druck. Ich brauche den Job aber auch, um mein Leben zu finanzieren. Was antworten wir denen?
Klar. Also wenn das ab und zu mal ist, dann ist da ja auch gar nichts gegen zu sagen. Aber wenn das so grundsätzlich zum Arbeitsstil gehört, dass in der Freizeit auch erwartet wird, dass die Mitarbeiter dann erreichbar sind und auch weiter nachdenken und nicht mal sich anderen Dingen widmen, dann muss man auch ganz klar sagen, dann sollten die Arbeitnehmer auch an ihre Rechte denken. Weil außerhalb der Dienstzeit, die zu beanspruchen, das muss ja natürlich auch vereinbart werden. Es gibt manchmal auch Arbeitsverträge, da gehört das ausdrücklich mit dazu. Aber das ist ja nicht bei allen so. Und wenn das einreißt, dann sollte man auch einfach seiner Führungskraft mal Rückmeldung geben. Weil die Führungskräfte, und das darf man nicht vergessen, die Unternehmen haben ja eine Fürsorgepflicht. Die müssen auch die Gesundheit der Mitarbeiter schützen. Auch die psychische Gesundheit, auch die geistige Gesundheit, die seelische Gesundheit. Nicht nur dafür sorgen, dass sie nicht über eine Schnur
genau.
fallen.
Das ist ja genau das, was die Arbeitsministerin jetzt eben nochmal fordert, was Frau von der Leyen sagt. Ihrer Meinung nach brauchen wir etwas. Arbeitgeber müssen eine Anti-Stress-Verordnung einführen, also die dafür sorgt, dass Mitarbeiter werktags und am Wochenende geschützt werden. Brauchen wir die?
Ja, natürlich, weil schauen Sie, in der Arbeitsmedizin, im Arbeitsschutz haben wir ja Verordnungen auch für körperliche Belastungen. Man darf nur bestimmte Zeiten am LKW sitzen und so weiter. Das müssen wir bei der psychischen Belastung natürlich genauso machen. Das Gehirn ist ein Körperteil, das ist ein Organ, mit dem wir heute arbeiten. Wir arbeiten überwiegend geistig, wir müssen emotional gut drauf sein, um Kunden zu begeistern. Und wenn wir die Psyche, die im Gehirn ja angesiedelt ist, wenn wir die überanspruchen durch diese permanente Erreichbarkeit, dann ist das genauso, als wenn wir den Rücken durch zu viel Belastung schädigen würden. Und dann hat weder der Betroffene noch der Arbeitgeber was davon.
Und da würde natürlich jeder sofort handeln, ja, bei Rückenschmerzen. Umso erstaunlicher, dass wir es bei den anderen Themenbereichen noch nicht so tun.
Es gibt ja Verordnungen, das gibt es auch schon relativ lange. Und es gibt einfach wahrscheinlich noch zu wenig Arbeitnehmer, die klagen. Aber grundsätzlich ist das eigentlich alles geregelt. Und jetzt sehe ich das auch in meiner Arbeit, dass Unternehmen sich mehr und mehr damit beschäftigen und das auch ernster nehmen, weil man einfach die Gehirne nicht verbrennen kann.
Also was bei Ihnen in Ihrer beruflichen Wirklichkeit schon längst angekommen ist, hat die Arbeitsministerin jetzt auch erkannt. Und was Sie, glaube ich, eben nochmal angesprochen haben, ist ganz wichtig, eben auch mal dem Chef eine Rückmeldung geben, ja, wie viel man hier eigentlich tatsächlich leistet. Dr. Sabine Schonert-Hirtz, Sie sind Ärztin und Stressmanagement-Trainerin. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.